Hegigan Roku Nummer 50. Ummons Teilchen um Teilchen Samadhi. Ein Mönch fragte Ummon: Was ist Samadhi Teilchen für Teilchen? Ummon sagte: Reis in der Schale, Wasser im Eimer. Sechos Vers. Reis in der Schale, Wasser im Eimer. Auch der Gesprächigste kann nichts hinzufügen. Der Nord- und Südstern verändern ihre Plätze nicht. Wellen, die den Himmel berühren, steigen auf dem Land auf. Wenn du zweifelst, wenn du zögerst, auch wenn du ein Millionenerbe bist, nutzlos. Ihr könnt euch bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Was ist Samadhi Teilchen für Teilchen? Reis in der Schale, Wasser im Eimer. Die Frage, die der Mönch stellt, bezieht sich auf Samadhi. Bezieht sich letztendlich darauf, wie kann ich richtig üben? Was ist die richtige Art zu üben? Teilchen für Teilchen. Augenblick für Augenblick. Reis in der Schale, Wasser im Eimer. Wenn wir auf einem Session sind, üben wir ziemlich viel verglichen mit unserem normalen Alltag, wenn es um formale Sitzwoten geht. Und das ist im Kloster nicht anders. Im Kloster wird zwar auch im Alltag mehr gesessen als bei uns, aber ganz bestimmt nicht 24 Stunden am Tag. Da sitzt man dann morgens irgendwie 4 Runden, abends vielleicht auch noch mal 3, 4 Runden, 25 Minuten, je nach Kloster, also vielleicht 1, 2 Stunden am Tag. Nicht besonders viel. Wenn wir ein Session machen, dann sitzen wir deutlich mehr. bei diesem Session, keine Ahnung, was wir hier an Netto-Sitzzeit am Tag haben. 4 Stunden, 5 Stunden. Bisschen mehr, bisschen weniger, ist egal. Verglichen mit der Gesamtzeit eines Tages, 24 Stunden, ist das aber immer noch ein Bruchteil, das ist nicht mehr die Hälfte. Euseidan Roshi soll gesagt haben, wenn ihr Befreiung erlangen wollt, reicht es, wenn ihr nur 50% eurer Energie dieser Aufgabe widmet. Nur 50%. Das sollte eine Ermutigung sein, weil die meisten Leute keine Vollzeit-Buddhisten in einem Kloster sein können. Und er wollte eigentlich damit sagen, es ist gar nicht notwendig, etwas Übermenschliches zu tun. Ihr müsst nur wirklich 50% eurer Energie einsetzen, um dahin zu kommen. Das reicht schon. Aber sogar wenn wir hier auf einem Session sind und uns angucken, wie lange wir hier formell Zen üben, kommen wir nicht auf diese 50%. Das reicht nicht. Wir werden es so nicht schaffen können, wenn wir hier einfach nur unsere paar Runden sitzen. Sogar wenn wir ein Rohatsu machen in Bremen, was für unsere Verhältnisse relativ hart ist, kommen wir auch nicht auf 12 Stunden Sitzzeit. Und früher oder später bekommt man das mit, dass man sich anstrengt, immer wieder auf diese Sessions geht, zu Hause jeden Tag übt und dass man aber das Gefühl hat, Samadhi ist für mich eine Ausnahmeerscheinung. Es ist nicht mein normales Erleben, das ist eine Ausnahmeerscheinung. Etwas, was vielleicht mal ganz kurz aufpoppt, was vielleicht auch mal ein bisschen Licht auf meinen Tag wirft, aber was mich trägt, was meinen Tag, die 24 Stunden des Tages kaum beeinflusst. Nur einen kleinen Teil davon ausmacht und deswegen auch nicht so stark wirkt. Erstmal ist es gut, wenn man das erkennt. Es ist gut, das zu erkennen und es ist gut, sich das bewusst zu machen, dass das wirklich die Situation ist. Wenn ich nur 5 Minuten am Tag übe, dann wird für mich auch nicht viel mehr, in Anführungsstrichen, dabei rausspringen. Ich werde nicht viel mehr Samadhi erleben. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Suche nach dem, was für mich dabei rausspringt, sowieso problematisch ist. Samadhi sollte man nicht verstehen als ein Vertiefungszustand, wie er in den klassischen Sutras beschrieben wird. Also zum Beispiel in der Beschreibung der Jhanas, wo immer mehr Bewusstheit weggeht und irgendwann nur noch mit so einem leeren Geist da sitzt, sondern Samadhi als Wahrnehmung von nicht getrennt sein. Samadhi als Einssein. Ein Samadhi, der in mir ist, so ein Vertiefungssamadhi, ist in Wirklichkeit keine Bewusstseinserweiterung, sondern es ist eine Bewusstseinsverengung. Es gibt von Shanti Strauch diese Grafik über die Stufen der Versenkung. gibt es auch in Michaels Buch. Und da beschreibt er, wie es funktioniert, dass man die tieferen Versenkungsstufen erreicht. Und das geschieht immer dadurch, dass bestimmte Aspekte ausgeblendet werden. Das heißt, den Eintritt in diese ganzen Versenkungsbereiche erreicht man dadurch, dass Gier und Hass verschwinden. Den Eintritt in die überkörperlichen Jhanas erreicht man zum Beispiel dadurch, dass das Körpergefühl komplett geschwunden ist. Das heißt, es gibt einen Wegfall von Wahrnehmungsbereichen, die normalerweise im Spektrum unseres Alltagsbewusstseins da sind. Und ich knipse dann einfach bestimmte aus durch Übung. Und dadurch werden andere Erfahrungsweisen viel präsenter und intensiver. Aber es ist wirklich, ich knipse etwas aus. Ich nehme etwas aus dem weißen Licht, aus der additiven Farbmischung, die mein Bewusstsein ausmacht, raus und beschränke mich auf einen Bruchteil davon. Wie gesagt, das ist eine Bewusstseinsverengung letztendlich. Das Samadhi, worum es hier geht, ist von anderer Art. Das Samadhi, worum wir uns bemühen, ist ein nicht ausschließendes Samadhi, ein Einssein. Ein Samadhi, was die Basis bildet für Sangha. Sangha und Samadhi haben die gleiche Wortwurzel letztendlich. Es geht um Einheit, es geht um Verbindung, um Einssein, Gesammeltsein. Samadhi, so wie es eigentlich angestrebt wird, ist ein Nicht-Getrennt-Sein von allem, was mich umgibt, ein Nicht-Getrennt-Sein von den anderen Leuten, mit denen ich zusammen übe, ein Nicht-im-Widerstand-Sein mit dem, was passiert. Das völlige Gegenteil zu dem, was wir meistens suchen, wenn wir Versenkungsstufen ausprobieren, wo wir versuchen, einen künstlichen Zustand zu erreichen, mit dem wir uns aus der Welt rauskicken können. Also, das Samadhi, wonach der Mönch fragt, ist, wie kann ich es schaffen, Teilchen für Teilchen, Augenblick für Augenblick, Sekunde für Sekunde in dieser Einheit zu verbleiben. Teilchen für Teilchen bezieht sich wahrscheinlich auf Räucherstäbchen, die Teilchen für Teilchen runterfallen und dazu da sind, um Zeit zu messen. Wie kann ich jedes Mal, wenn ein Räucherstäbchen Kegel abfällt, weiter in diesem Samadhi verbleiben, in dieser Einheit? Wie ist das möglich? Unsere Vermutung ist, dass wir dahin kommen, indem wir in uns selbst hineingehen und unseren Geist immer enger werden lassen, alles andere ausblenden und hier geschieht ein Wunder. Auf einmal macht das so plopp und dann habe ich das stabil erreicht, so ein Frieden in mir und den kann ich dann einfach mitnehmen. Und der ist dann auch draußen auch überall da und dann bin ich auch mit allem eins. So stellen wir uns das vor und die Erfahrung unserer Übung führt uns auch ein bisschen dahin, irreführenderweise. Denn es ist so, wenn wir sitzen, wenn etwas Ruhe in uns entsteht, dann ist das eine Art Umstimmung unseres Geistes. Unser Geist, der normalerweise sehr unruhig ist, hin und her springt, sich an allem stößt, voller Aktivität ist, kommt ein wenig zur Ruhe. Und wir nehmen diese Ruhe wahr als angenehm und es wird so eine Art Grundklang, ein Hintergrundklang in unserem Geist, der die ganze Zeit zu hören ist. Und auch, wenn wir dann aufstehen und uns in unseren Alltag begeben, dann klingt das noch etwas weiter. Wir können das immer noch ein bisschen hören, diesen Frieden. Wenn ein Session vorbei ist, haben wir das sehr oft noch. Dann klingt das noch ein bisschen weiter. Und dann entsteht bei uns die Vorstellung, wir müssen es irgendwie konservieren. Wir müssen diesen Frieden, den wir da erreicht haben, den müssen wir jetzt irgendwie nur einfrieren und mitnehmen können in unseren Alltag, genauso wie er beim Session war. Dass es darum eigentlich ginge bei Sessions, dass es darum ginge beim Sitzen. Ich sagte es gestern schon, herausfinden, ob man mehr Anhaftung gefunden hat während eines Sessions oder nicht, kann man einfach darüber, dass man sich anschaut, was passiert, wenn man nach dem Session auf die Straße geht. Und tatsächlich ist es so, nach einiger Zeit, dass man zu einem Session mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt und ziemlich genervt ist von allem, was da passiert. Allen Leuten, die da rumrennen, in ihrer verpeilten Art. Und wenn man ein bisschen zur Ruhe gekommen ist auf einem Session, dann fährt man wieder zurück und die Leute sind genauso verpeilt und es stört einen nicht mehr. Und wenn man wirklich Glück gehabt hat, in Anführungsstrichen, wenn man wirklich ein bisschen rausgekommen ist, dann lösen die Dinge, die die verpeilten Leute in ihrer verpeilten Art da draußen machen, nichts mehr in mir auf. Das ist, wie es in einem der Chors gesagt wird, als wenn du eine Feldtrommel schlägst mit einem dicken Belag. Sehr leise, löst kaum etwas aus, wird sofort abgefedert, schlägt nicht so durch, wie es normalerweise der Fall ist. Das heißt, meine Wahrnehmung wird dadurch dann nicht mehr so gestört. Ich gerate nicht mehr automatisch in diese Anhaftungsabwehrreaktion rein, sondern in mir ist ein bisschen Ruhe. Also denke ich, das geht ja in die richtige Richtung. Ich muss das einfach nur so weitermachen. Muss einfach noch mehr Sessions machen. Muss einfach zu Hause mehr sitzen. Und dann kann ich mehr von diesem Samadhi-Gold in mir ernten. Und das leuchtet dann durch meinen ganzen Tag durch. Das ist einfach nur so eine Art Alchemie machen. Meine unreinen, unedlen Bestandteile, meine Anhaftungen, meine Begierden, mein Hass, meine Verwirrung durch diese Übung verwandeln, das Quecksilber hinzufügen, dann verwandelt es sich in Gold und mit diesem Gold leuchtet mein ganzer Tag. Das ist das, was uns dazu führt, dass das vielleicht funktionieren könnte. Einfach mehr sitzen und beim Sitzen dann immer in diesem Frieden sein, den wir außerhalb des Sitzens dann in dem Frieden sein, den wir aus dem Sitzen mitgenommen haben. Dieser Mönch hat höchstwahrscheinlich herausgefunden, dass das aber nicht so richtig klappt. Es gibt immer wieder Geschichten, ganz viele Koans handeln eigentlich davon, dass diese Mönche, die ja eigentlich die ganze Zeit so praktizieren, wie wir uns vorstellen, dass es sein sollte, wirklich die ganze Zeit im Kloster sind und jeden Tag stundenlang sitzen und sich mit nichts anderem beschäftigen, dass sie in eine Situation reingeraten, wo sie damit keineswegs weiterkommen. Also wo sie letztendlich mit offenem Mund dastehen oder wütend werden, in Konfrontationen reinkommen, in Verunsicherungen reinkommen und wo diese Ruhe, diese Sicherheit, diese Freiheit, die sie sich erhoffen, geschweige denn die Einheit mit allem, was passiert, überhaupt nicht da ist. By no means, überhaupt nicht, nicht im geringsten. Und das stellt mich natürlich sehr in Frage. Für uns ist das alles noch gar nicht so schlimm. Wir haben nicht 100% unserer Lebenszeit hingegeben, alles hingeschmissen, um den großen Frieden zu finden. Wir sind Laien und wir führen daneben noch ein, in Anführungsstrichen, normales Leben. Zumindest ist das meistens unsere Wahrnehmung. Und ja, kann man jetzt auch nicht so viel erwarten. Bin ich perfekt. Aber jemand, der in ein Kloster geht und sein ganzes Leben da verbringt, für den ist das crucial. Also das Innerste, das Wichtigste, darum geht es in seinem Leben. Wenn er in dieser einen Aufgabe scheitert, dann hat er nichts. Wir können uns immer noch auf andere Bereiche unseres Lebens zurückziehen, meistens sagen, naja, klappt jetzt gerade nicht so gut mit dem Zen, aber läuft im Job ganz gut oder meine Kinder mögen mich trotzdem. Oder die anderen merken es ja nicht. Bin ja trotzdem ganz beliebt. Aber das alles gibt es für den Mönch nicht. Für den Mönch geht es wirklich nur darum, ob er das Ziel seiner Übung erreicht. Und wenn er feststellt, dass er 10 Jahre im Kloster verbracht hat, mit einer sehr intensiven Übung, alles andere dafür weggeschmissen hat, keine Karriere, keine Familie, gar nichts, und dann plötzlich erfährt, wenn er aus dem Kloster rauskommt, in einer ganz alltäglichen Situation, dass er nichts davon erreicht hat, was er sich erhofft, dann kommt er in eine gewisse Verzweiflung. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte von dem Mann, der zu der Frau am Imbiss kommt, auf dem Rücken seine gesammelten Kommentare zum Diamant-Sutra. Und er spricht mit der Frittenfrau und erzählt halt, dass er diese ganzen Kommentare gesammelt hat, dass er ein hochgelehrter Mann ist. Und dass es um das Diamant-Sutra geht, und sie fragt einfach nur, der vergangene Geist kann nicht erfasst werden, der gegenwärtige Geist kann nicht erfasst werden, der zukünftige Geist kann nicht erfasst werden. Also, welchen Geist willst du erfassen, wenn du hier was zu essen bestellst? Und er steht da und weiß nichts zu sagen. Gar nichts. 30 Jahre spiritueller Karriere trocknen zusammen. Nichts. Nichts erreicht. Ein sehr kritischer Moment. Und genauso geht es jedem, der sehr lange Zeit in einer formellen Umgebung unterwegs ist und eine formelle Übung praktiziert. Er kommt irgendwann aus seinem Kloster raus oder er kommt aus seiner formellen Übung mal raus und stellt fest, das, was er denkt, dass er jetzt mit allem eins wäre aufgrund seiner Übung, das funktioniert nicht. Das ist letztendlich die Frage. Der Mönch möchte wissen, wie kann ich das schaffen, auch in solchen Situationen in dieser Einheit zu bleiben, im Samadhi zu bleiben, das nie zu verlieren. Und eigentlich möchten wir, denen das natürlich auch so geht, wir fragen immer nach Zen im Alltag, wir möchten natürlich eine einfache Methode hören. Und mittlerweile gibt's das sogar schon bei Teams, das Programm, mit dem wir remote Zusammenarbeit machen, Homeoffice, neue Feature, gerade kennengelernt. Möchtest du eine Minute lang Achtsamkeit üben und dich auf deinen Atem konzentrieren? Also, solche Tipps sind jetzt mittlerweile auch schon im Mainstream angekommen, in einem Programm von Microsoft. Ja, musst einfach mal, egal wo du bist, eine Minute lang mal abschalten. Und tief atmen. Und solche Tipps möchten wir eigentlich hören. Und das ist auch total hilfreich, so etwas zu machen. Das ist nützlich. Aber eigentlich ist es immer noch diese Theorie, ich nehme einfach meine Sitzübung und weite sie aus. Ich nehme aus meinem formalen Sitzen etwas mit und gehe damit in die Welt. Und egal, was draußen in der Welt gerade los ist, ich nehme einfach meine Sitzübung mit und kann sie da verwenden. Das ist eine gute Übung, um zu verhindern, dass ich absorbiert werde wieder von der normalen Arbeitsweise meines Bewusstseins. Das ist also gut, um so etwas zu erleben, wie das, was ich sagte, wenn ich nach dem Session in das öffentliche Verkehrsmittel einsteige, dass ich dann nicht spontan wieder auf alles reagiere, was bei mir normalerweise ein Auslöser ist. Wenn wir zum Session hinfahren, in der entsprechenden guten Laune, wenn wir sie denn haben, dann ist alles, was die Leute im Zug machen oder im Bus machen, ein Spielen auf der Klaviatur meines Egos, meiner Vorlieben und Abneigungen. Besonders gut sind zum Beispiel Kinder, die entdeckt haben, dass man im Zug ans Ende rennen kann und von dem Mülleimer den Deckel anheben kann und ihn wieder loslassen kann. Total toller Sound offensichtlich für Kinder. Für Leute, die keine Kinder sind oder speziell für mich, das ist kein so toller Sound. Und ich will also mit meinem Fahrrad, was ich da mitgeschleppt habe, und Vorfreude auf das Session eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Und dauernd rennt dieses Kind da. Bom. Das ist noch gar nicht so schlimm. Das ist einfach nur Bom. Was aber natürlich bei mir ausgelöst wird, ist erstmal, dass ich das nicht mag. Und das Zweite, was ausgelöst wird, ist, okay, können die Eltern sich vielleicht auch mal um ihr Kind kümmern? Die sitzen natürlich zu zweit mit ihrem Smartphone da und Skadi, nee, lass das mal. Nee, hör doch mal damit auf. Daddel, daddel, daddel. Und natürlich, wenn ich dann zu meinem Atem zurückkehre, dann kann ich mich ein bisschen aus dieser Reaktionskette, die bei mir da abläuft, befreien. Aber letztendlich ist das auch wieder ein Trick, der mich trennt, der wieder sagt, ich schneide wieder ein Stück von der unbegrenzten Wirklichkeit auf und versuche sie mit irgendetwas überzumalen. Mit meiner Achtsamkeit, mit meiner künstlichen Übung, und ich versuche mich ein bisschen da rauszuziehen wieder. Umborn sagt, Reis in der Schale, Wasser im Eimer. Umborn sagt nicht, ja, da musst du halt von Zeit zu Zeit mal still werden, so eine Uhr nehmen und 60 Sekunden nur auf deinen Atem achten. Sonst nichts. Und dann machst du das wieder weiter, womit du beschäftigt warst. Sondern, wo man sagt, Reis in der Schale, Wasser im Eimer. Also, vielleicht ist dieser Mönch der Koch. Und der Koch fragt danach, wie kann ich es schaffen, wenn ich koche, weiter im Samadhi zu bleiben. Jetzt muss man wissen, im Kloster ist es üblich, dass die Leute, die in der Ausbildung sind, in zwei Gruppen geteilt werden. Die üben nicht unbedingt gleichzeitig. Und ein Teil von denen arbeitet bei strengen Sessions und der andere sorgt dafür, dass der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Der Mönch, der kocht. Zum Beispiel, der Koch übt normalerweise nicht mit bei Sessions. Denn er muss, während die anderen da sitzen, sich um das Essen kümmern. Und sich um das Essen kümmern in einem Kloster früher war echt eine Sauarbeit. Wir haben ja so schöne Elektroherde. Da hast du ein Holzfeuer, ein Holzherd. Und natürlich hast du kein fließendes Wasser. Irgendjemand muss das Wasser heranschaffen. Im Winter kannst du ein Loch in den Brunnen hauen, damit du überhaupt an das Wasser kommst. Und dann kannst du auch nicht deinen Herd irgendwie auf eine Temperatur stellen und das köcheln lassen, sondern du musst die ganze Zeit einerseits Feuermaterial nachfüllen, dann die ganze Zeit rühren wie bescheuert, damit das nicht anbrennt, weil du natürlich keinen hochmodernen, antihaft beschichteten Topf hast. Und du musst auch noch darauf achten, dass du mit dem Feuerholz auskommst, denn Brennmaterial war sehr knapp. Du musst also auch die ganze Zeit darauf achten, dass du das richtig machst. Und du musst dich natürlich auch noch um den Rest kümmern. Du musst dich noch darum kümmern, dass du das genau zur richtigen Uhrzeit fertig hast. Also ich zum Beispiel ja falsch mache, oft ist, dass ich die Vorträge hier überziehe, dass wir nicht um 12 Uhr essen können. Das muss ich noch lernen. Michael war da sehr viel besser drin. Auch das gehört zu diesem Kloster-Alltag. Punkt 12 ist das Essen fertig. 100% in jedem Fall. Nichts mit. Ich hatte kein Holz oder ich habe das Feuer nicht angekriegt oder ich musste erst ein Loch in den Brunnen hauen, deswegen hatte ich kein Wasser. Deswegen ist es also 5 Minuten später, zählt nicht, gibt's nicht. Keine Ausreden. Es gibt in dem Buch Das Lächeln der Radieschen die Beschreibung, wie der dortige Koch das erste Mal Kartoffeln kocht. Das war der Koch in Shunryu Suzukis Kloster in Tassajara, Kalifornien. Und er hat sich was Neues ausgedacht. Er macht so überbackene Kartoffeln mit Öfen, die er noch nicht kennt. Und Hat also alles vorbereitet, hat das wohl mal mit einem anderen Ofen ausprobiert, wie das funktioniert. Hat sein Rezept also schon mal überprüft, alles vorbereitet. Punkt 12 Uhr. Soll es Essen geben. 12 Minuten vorher macht er mal einen dieser Öfen auf und stochert so ein bisschen dafür rum. Die Kartoffeln sind steinhart. Und er beschreibt sehr schön, überall in der Welt ist es so, dass man dann halt wartet, bis das Essen fertig ist. Und dann gibt es das Essen halt 5 Minuten später. Das gibt es in einem Zen-Kloster nicht. Denn das Signal, um die Leute zum Essen zu rufen, ist gleichzeitig die Klosterglocke. Das war in Hokuji auch so. Wir waren eine Zeit lang allein da. Echi-san und der Roshi waren irgendwie auf Reise. Das heißt, wir durften für uns alleine Session organisieren. Aber es war total wichtig, dass man genau zur richtigen Uhrzeit diesen großen Gong schlug. Und obwohl wir immer das Gefühl hatten, dass niemand uns sieht, weil wir kaum jemand gesehen haben in diesem Klosterbezirk, weil die Sende auch sehr zentral liegt und abgeschlossen ist, hast du sofort gemerkt, wenn du da irgendetwas falsch gemacht hast, dann hast du das ganze Kloster aufgeweckt. Das kriegt jeder mit, wenn dieser Gong nicht zur richtigen Zeit geschlagen wird. Also, ein Mönch sein, der sich um das Essen kümmert, und das geht 3 um, ist Knochenarbeit, verlangt 100%ige Hingabe und Konzentration und lässt nicht so etwas zu, wie sagen, ja, jetzt fühle ich mal kurz, wie das in meinen Armen ist, sondern das ist das, was Ummon letztlich empfiehlt. Lass dich auf das ein, was passiert. Wenn du die ganze Zeit im Samadhi sein willst, wenn du die ganze Zeit in der Einheit sein willst, dann führt der einzige Weg dazu, darüber dahin, dass du das, was gerade angesagt ist, zu 100% machst. Dass du dich um den Reis kümmerst, wenn der Reis dran ist, dass du das Wasser holst, wenn das Wasser dran ist und keinen einzigen Gedanken daran verschwendest, dass du jetzt eigentlich was ganz anderes machen möchtest, lieber in der Sendung sitzen würdest und vielleicht einfach ein paar Runden mehr sitzen würdest und ein anderes, tieferes Gefühl von Frieden hättest. Lass dich zu 100% auf das ein, was gerade passiert. Mehr Übung brauchst du nicht. Und das ist im Unterschied zu unserer formellen Sitzübung, das, was du 24 Stunden am Tag machen kannst. Auch wenn du ins Bett gehst, kannst dich zu 100% darauf einlassen, zu schlafen. Also, wenn wir hier auf einem Session sind, macht euch bewusst, die Übung ist hier 24 Stunden lang. Und die Übung endet nicht, wenn wir aus der Sendung rausgehen. Zur Übung gehört alles. Und je mehr ihr das wirklich tun könnt und in dieser Geisteshaltung bleiben könnt, desto mehr habt ihr die Möglichkeit, diese Einheit wirklich zu erleben. Je mehr ihr das trennt, desto getrennter werdet ihr euch auch fühlen. Also, Samadhi, Augenblick für Augenblick, einfach nur in jedem Augenblick das tun, was jetzt gerade angesagt ist. Ohne Widerwillen und ohne irgendein Zögern. Hi!